Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter bei den KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Moin Niklas.
Und angesichts der Geschehnisse vom Wochenende muss ich einsteigen mit der Frage, wie geht's dir?
Ja, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, die letzten Tage wären so Alltag gewesen. Dieses Plakat, was die Freundin/Freunde auf der West hochgehalten haben, ich sag mal so, es sollte ja wahrscheinlich eine Retourkutsche sein für die Podcast-Ausgabe vom 19. Oktober. Bei einer leicht modifizierten Wortwahl hätte ich ihnen mental den Handshake gegeben und ein Unentschieden quasi akzeptiert in dieser Causa.
Klassisches 1:1.
Ein klassisches 1:1 und hätte auch geschmunzelt, sag ich ganz ehrlich. Also so aber bleibt ein kleines Geschmäckle. Und zwar wegen der Interpretationsfähigkeit der zweiten Zeile. Ich will die hier gar nicht wieder zitieren. Und auch wegen der Nennung meines vollen Namens. Ich möchte wirklich nur mal daran appellieren, die wenigsten sind wahrscheinlich bisher in diese Verlegenheit geraten, mit solchen Dingen konfrontiert zu werden. Das ist auch gut so, das gönne ich auch keinem. Ich war es bis dahin auch noch nicht. Das macht was mit einem und nicht nur mit einem selber als Betroffener in diesem Fall, sondern auch mit der Familie, Angehörigen, Freunden, Bekannten und so weiter und so weiter. Das muss nicht sein, das geht bis in gesundheitliche Bereiche, die beeinträchtigt werden. All das möge man doch bitte künftig bei vergleichbaren Aktionen berücksichtigen. Es ist immer relativ einfach, aus der Gruppe heraus jemanden anzugehen. Aber man sollte wirklich also überdenken, ob das immer im Sinne des Erfinders ist. Ich habe in den letzten Tagen, glaube ich, 200 Sprachnachrichten und Telefonate aus der ganzen Republik bekommen, die alle ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht haben, samt und sonders, ohne Ausnahme. Vor allem aber über eine Angelegenheit ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht haben, die ich jetzt erwähnen möchte. Denn eigentlich können die Kreativkräfte von der West, ich kann ihnen keinen Vorwurf machen, möchte ich auch nicht mehr, weil der Verein das ja durchgewunken hat. Mhm. Und darauf zielt die Kritik der Leute, mit denen ich jedenfalls gesprochen habe, die einfach nur noch den Kopf schütteln, wie sowas möglich ist. Und da gibt's, so habe ich jedenfalls im Laufe der letzten Gespräche erfahren, weil das auch generationsübergreifend war, gibt's dann, glaube ich, einen neusprachlichen Begriff. Ich sag's mal einfach, ich finde das Verhalten des Vereins bodenlos. Und damit soll's das dann auch sein. Hm.
Das stimmt, der Meinung kann ich mich in diesem Fall nur anschließen. Das verleiht dem Ganzen nochmal eine ganz andere Dimension. Wir haben ja darüber berichtet und genau, alle mal ein bisschen nachdenken vielleicht. Und dann
Wäre schlau.
So sieht's aus. Leider ist das etwas, was man eigentlich hier gar nicht braucht, sag ich mal. Wir haben übers Sportliche eigentlich immer genug zu erzählen. Das ist ja auch das, was wir hier tun wollen, über Holstein sprechen, über Holsteins Leistungen auf dem Platz und so weiter sprechen. Und mal ganz davon abgesehen von dieser unsäglichen Geschichte, ist ja auch auf dem Platz genug passiert am Sonnabend. Also es war ein interessantes Fußballspiel, Verfolgerduell, Holstein gegen Düsseldorf. Eins, das gezeigt hat, dass Holstein so der letzte Sprung nach ganz oben dann doch einfach fehlt. Ne? Also Düsseldorf war das eine Tor besser, muss man sagen, weil Holstein wieder eine Halbzeit verpennt hat, ne, so ein bisschen.
Ja, genau so, ne. Düsseldorf war vom zeitlichen Ablauf her und zum Zustandekommen dieser Elfmeter, der dann nach gefühlten 10 Minuten Beratung und Videostudium vom Schiri gegeben wurde und damit die erste Entscheidung des Schiedsrichters sich selbst korrigiert hat. Den kann man geben, den Strafstoß, ist natürlich denkbar unglücklich von Hauke, und Hauke Wahl auch nicht besonders geschickt gewesen, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Aber im Grunde ist das verdient gewesen, weil die waren abgezockter. Du hast es gesagt, erste Halbzeit dominant geführt, nach 5 starken oder 6 starken Anfangsminuten von Holstein dann dominant geführt. Und erwachsen, clever in der zweiten Halbzeit, bockstark in der Verteidigung, auch wenn Holstein vielleicht 2, 3 Halbchancen gehabt hat, außer dem Ausgleichstreffer von Steven Skripski natürlich, wer sonst. Ansonsten, das war eine symbolische Szene, fand ich da, schlug Holstein, was weiß ich, in 10 Minuten vor Schluss oder 15 Minuten vor Schluss einen Freistoß von der halblinken Position in den Strafraum. Da sind alle Kieler komplett gedeckt erstmal. Mhm. Und der fliegt also diagonalmäßig in den Strafraum rein. Und der Keeper rennt schon, während der Ball losfliegt, rennt der schon von der Torlinie und fängt den diagonal versetzt 10 Meter vor seinem Tor, einfach pflückt er den einfach runter. Das ist einfach Kompaktheit, Stabilität, Abgezocktheit, und das ist das, was den Unterschied zu Holstein macht. Sind dann teilweise eben auch die bessere individuelle Qualität.
Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, dass der Ausgleich von Skripski ist dann in der letzten Konsequenz super gemacht, souverän, eingeschossen, keine Frage. Entsteht ja aber auch ein bisschen zufällig. Ne? Es ist eher so eine Kopf-durch-die-Wand-Aktion von Luis Holtby im Vorwege. Klar, kann man auch mal versuchen, aber es ist jetzt nicht wunderbar herausgespielt oder so. Der Ball fällt Skripski ein bisschen zufällig vor die Füße.
Oberdorf da in der Verteidigung von Fortuna, der hat das Ding verstolpert. Der hat den irgendwie, hat seine Haxen nicht richtig zusammengekriegt und dann. Aber was Skripski macht, ist natürlich, das ist dann das Niveau von Düsseldorf. Ich krieg die Chance, ich hau sie rein, ne? Fertig ist das, ne?
Das stimmt. Da ist er wirklich abgezockt.
Ja, das ist so, ne?
Führt die Torjägerliste der zweiten Liga weiterhin an.
Ja.
Also.
Ja, ist schon gut. Aber es sind dann zu viele wechselnde Momente, sowohl was die individuelle Klasse eines Spielers anbelangt, der dann meinetwegen 15 Minuten super spielt und dann wieder sich das Niveau wieder verdünnisiert. Nach dem Spiel, muss man auch ganz ehrlich sagen, war eine ganz seltsame Stimmung sowohl bei Spielern als auch beim Trainer, weil die Erkenntnis, dass man vielleicht hätte oben ganz oben ran schnuppern können, und der realen Bestandsaufnahme, da ist man so ein bisschen zwischen Baum und Borke offensichtlich gewesen. Also es war sehr viel Selbstkritik dabei, was ja immer sehr lobenswert ist. Und aber ansonsten war das so, wir sind einfach nicht besser, ne? Das war so der gefühlte Tenor. Ja. Wir könnten vielleicht, aber wir sind einfach nicht besser. Das ist natürlich frustrierend. Mhm. Also im Wohnung oder Haus, wenn man neu streicht die Wände, gibt's ja super Grautöne, ne? Also das ist auch gar nicht so untrendy grau an der Tapete, ne? Oder an der Wand. Inwiefern man sich wohlfühlt mit Grau im tabellarischen Mittelfeld, in der Tabelle, das wird sich dann mal zeigen irgendwo, ne?
Das stimmt. Aber ich meine, es geht einem selbst, finde ich, auch ein bisschen so, ne? Wenn man überlegt, so am Anfang der Saison oder vor der Saison, große Euphorie, und man gedacht, ach, mal gucken, wo das hinführen kann, dann der Start, dachte man, ach, oh, du meine Güte, jetzt erstmal gucken, ne? Erstmal das erste Mal gewinnen. Dann wurde es wieder besser, dann war es wieder holprig mit den Niederlagen, zum Beispiel in Bielefeld, wo man gedacht hat, Paderborn, die Klatsche, Bielefeld, dann diese Testspielpleite. Jetzt hat man sich mit 4 Spielen ohne Niederlage am Stück da rausgearbeitet, hat so ein bisschen Anschluss nach oben. Jetzt fällt man wieder ein bisschen zurück, sage ich jetzt mal, hat den Anschluss ein bisschen verpasst nach ganz vorne. Trotzdem ist man jetzt damit zufrieden, weil man aus dem Gröbsten raus ist in der Sache und sagt so, also man hat sich jetzt ja auch nicht abschießen lassen von Düsseldorf im Gegensatz zu Paderborn. Oder sagt man, irgendwie, also man hatte das Gefühl, man wäre schon ein bisschen weiter. Es ist, also ich, mir persönlich geht's so, ich weiß selbst nicht so genau, wie ich das beurteilen soll. Ob es jetzt gut ist, dass man erstmal gesichert ist sozusagen in irgendeiner Form. Gesichert ist man in dieser Liga wahrscheinlich nie, aber oder ob es halt wirklich ein bisschen Trauer darum ist, dass man sich nicht oben festsetzen kann, denn wir wissen ja, oben dabei zu bleiben, ist im Zweifel ein Stück leichter, als sich erstmal nach oben zu arbeiten.
Ja, aus der Situation, wo man herkommt zumindest. Mhm. Ne? Und ansonsten, was die gefühlstechnische Komponente anbelangt, bin ich da voll bei dir, geht mir genauso. Weil man eben das Gefühl hat, Mensch, das könnte, ne? Das ist, da fehlt gar nicht so viel, ne? Nur inzwischen fehlt gar nicht so viel und Realität ist in einem Ergebnissport wie Fußball halt schwierig darstellbar, ne? Trikot des besten Bergfahrers oder des Punktbesten gibt's vielleicht bei der Tour de France oder sowas, aber nicht im Profifußball, ne? Und da zählt das nackte Ergebnis und da ist jetzt Platz 8, 20 Punkte ist ja, kannst ja nichts sagen, ist alles Chico, ne? Da würden andere Vereine, siehe Bielefeld oder Fürth, träumen davon, ne? Ist doch ganz klar mit als Bundesliga-Absteiger. Ja. Also muss man sich da wahrscheinlich mit zufrieden geben. Und dann ist es ja auch noch so, dass im Gegensatz zu dieser Anfangs-Euphorie zu Saisonbeginn, nach einer offensichtlich sehr guten Vorbereitung, irgendwie, jedenfalls Spieler und Trainer empfanden das so und Begleiter der Vorbereitung auch. Und ist ja das Ding, die offizielle Saisonzielsetzung im Laufe der Wochen dann schon etwas reduziert worden, sag ich mal so, auf wir wollen besser abschneiden als letzte Saison. Letzte Saison war Platz 9, jetzt stehen sie auf Platz 8. Also das Zwischenziel ist schon mal erreicht. Nur wie zufriedenstellend ist das, ne? Wie zufriedenstellend. Mhm. Ne? Aber vielleicht, man muss es vielleicht so akzeptieren, weil dass die Mannschaft vielleicht in ihrer Besetzung einfach nicht besser ist. Ne, das vielleicht muss man das einfach mal für sich zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, ist so, Darmstadt hätte man mit ein bisschen Glück gewinnen können. Zweite Halbzeit war aber der Druck von Darmstadt, die eigentlich hätten Platz sein müssen,
ja, ja.
Nach ihrem Pokalfight gegen Mönchengladbach, haben die da schon schön hinten reingedrückt, die Kieler. Und der Ausgleich war natürlich hoch verdient. Aber wie gesagt, manchmal läuft's ja auch so, dass man damit ein bisschen Glück und so weiter und so weiter. Aber dann patzt da mal einer aus dem Spiel heraus, das muss man ja wirklich sagen, da passiert bei den Gegnern in aller Regel nicht mehr so viel. Das könnte man als positiven Entwicklungsschritt nehmen. Mhm. Also das ist höchst selten, dass Holsteiner komplett auseinandergespielt wird. Das war ja zu Saisonbeginn, nochmal Stichwort Paderborn, schon mal anders.
Ja.
Das passiert ja nicht. Ne? Das ist schon mal eine gute Richtung. Ne? Aber und da ist dann manchmal vielleicht auch so gegen Düsseldorf, ich will jetzt hier nicht schon wieder monologisieren, aber das sind dann vielleicht auch kleine Details und da muss man dann auch mal fragen, diese Düsseldorfer Nummer 8, wie heißt er noch gleich? Kapovnik,
ja, genau.
Möglicherweise steht er demnächst auch im WM-Kader Polens, ne? Der war schon in den letzten Wochen ziemlich überragend. Linker Schienenspieler, wenn man den in der Mixzone gesehen hat, habe ich gedacht, ne, welche Schulklasse ist das? 8. oder 9. oder so? So ein schmächtiger Körper, aber ein Laufwunder, ja, und ein technisch, ja, beschlagener Spieler mit grandioser Spielübersicht. Wie gesagt, die letzten Wochen schon überragend. Und ich fand ihn auch gegen Holstein sehr gut. So hat mich das verwundert, um das mal so auszudrücken, dass Cheftrainer Marcel Rapp ein Duell unter Schienenspielern anordnet oder vorgibt zwischen Fabian Reese und Kapovnik. So, hätte man sich ja auch vorstellen können, auf der rechten Seite, ja, aus Kieler,
ja,
Sicht,
ja,
wo Reese ja eigentlich, sag ich mal, seine stärksten Spieler auf dem anderen Flügel verbracht hat.
Das ist genau der Punkt. Also ich hab mich auch gewundert, im Vorfeld des Spiels hat man hören und lesen können, dass Düsseldorf-Trainer Daniel Thun sagte, er stellt um auf Viererkette wieder, weil zuvor hatten sie auch mit Dreierkette gespielt. Und stellt dann Kapovnik auf links, auf die Linksverteidigerposition, weil er damit Reese rechnet, mit dem starken Reese aus Kieler Sicht. Und da habe ich auch so gedacht, warte mal, Reese auf rechts? So, eigentlich ist er doch auf der linken Seite gesetzt, hat da, wie du schon gesagt hast, seine besten Spiele gemacht, Gefahr sowohl durch Flanken als auch in die Mitte zu ziehen, um dann mit rechts abzuziehen eventuell. Also da war ich schon sehr verwundert. Aber es kam tatsächlich so. Thun hatte sich nicht geirrt.
Nee. Und da das habe ich jetzt im Nachklapp, ist man natürlich immer schlauer. Aber das fand ich jetzt nicht besonders zielführend, um das mal so auszudrücken. Nicht nur, weil der Düsseldorfer das wirklich rassige Duell, finde ich, um Nuancen für sich entschieden hat, ohne, wie mir ein Düsseldorfer Kollege noch sagte, im Vergleich zu den Vorwochen ein Megaspiel abgeliefert zu haben. Das hat er ja in den Vorwochen offensichtlich, der Fortuna-Kollege da. Trotzdem war er natürlich mitspielentscheidender Faktor bei der Fortuna, auch in Kiel. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass Reese auf der anderen Seite spielt, um dann vielleicht den zumindest einen offensiven Gegenpol zu bieten und nicht seine Kräfte in diesem Übermaß verschleudern zu müssen, indem er dem Düsseldorfer da permanent hinterherrennen muss. Der eben natürlich auch, ist ja keine Frage. Aber deshalb nochmal, ich würde das mal so werten, dass der Düsseldorfer da das Duell zumindest
das denke ich auch, Kleinigkeiten das denke ich auch. Und auf der rechten Düsseldorfer Abwehrseite mit dem Kollegen Zimmermann, da hätte Reese vielleicht ein bisschen mehr Land gesehen.
Ja, er hätte vielleicht nicht in einer Penetranz hin und her rennen müssen.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich meine, der schon mal Fußball gespielt hat, der kann sich ja schon vorstellen, wenn man die Linie da auf und ab trabt oder sprintet, da bleiben dann auch ein paar Körner liegen, die dann auch im Vorwärtsgang nicht immer hilfreich sind, dass die dann fehlen, ne? Sagen wir mal so.
Das stimmt.
Also.
Hoch und runter gaulen wie ein ehemaliger Mannschaftskollege von mir.
Ja, auch nicht schlecht. Hoch und runter. Auch nicht schlecht.
Genau. Ja, nee, da ist natürlich dann Kraft Körner, die dir in entscheidenden Situationen eventuell fehlen.
Ja.
Sei es Abschlusssituationen, sei es Übersicht zu behalten in Angriffssituationen.
Ja, natürlich.
Wenn dir die Pumpe geht bis zum Hals, dann ist das alles ein bisschen schwieriger.
Ja, ja.
Das stimmt.
Gerade dann in der Schlussphase, ne?
Ja.
Also das... Ja. Die letzten 15 Minuten werden dann zum Marathon irgendwo, ne?
Ja,
das ist so.
Das stimmt. Also in dem Punkt vielleicht in Ansätzen ein bisschen vercoacht.
Ja, wenn man das ganz übel, könnte man das so interpretieren. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber vielleicht sollte man da dann, wenn man schon das Gefühl hat, dass man individuell unterlegen ist, sollte man seine Pluspunkte vielleicht künftig irgendwie stärker in Szene setzen, zumindest in der Theorie. Also, wäre meine Idee.
Ja, nee, das stimmt. Also ich fand auch, wenn wir da mal ein bisschen umschwenken dann zum Thema Debütantenball, fand Tim Schreiber im Tor nicht schlecht, aber also so richtig, ein richtig starkes Debüt war es nicht in meinen Augen. Ne? Man muss ihm vielleicht eine Mitschuld geben beim 0-1. Vor seiner Monsterparade da in der ersten Halbzeit lässt er aber einen Ball so, eigentlich seine erste Aktion im Spiel, lässt den Ball so nach rechts abklatschen, wo Emma Ioa, der Ex-Kieler, dann noch ein kleines Holstein-Geschenk verteilt, indem er ihn nicht reinmacht, dann den Abpraller. Ja, hin und wieder auch mit so einer Faustabwehr, zweite Halbzeit, und ein bisschen wackelig, ne?
Ja, und ein Abspiel mit dem Fuß direkt dem Düsseldorfer in den Fuß rein, der war aber wohl selbst etwas überrascht und hat das nicht genutzt, also... Ich teile deine Auffassung. Ja. 20 ist der junge Mann. Dass der bei seinem ersten Zweitligaspiel und dann vor heimischer Kulisse ein bisschen nervös ist, das kann wohl jeder verstehen, obwohl der, so kann man ihn, so lernt man, hat man ihn jedenfalls kennengelernt, bisher irgendwie eine sehr, sehr große innere Ruhe ausstrahlt, aber da kann sich ja keiner von freimachen, dass man ein bisschen nervös ist. So, und muss man auch Fehler verzeihen. Aber wir befinden uns im Profifußball. Und da gehört eben auch dazu, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist, es ist ein durchwachsenes Debüt gewesen. Mhm. Eine durchwachsene Premiere. Mit einem, wie du es gesagt hast, mit einer richtig, richtig tollen Parade.
Mhm.
Aber auch mit 2,5 bis 3 doch ordentlichen, ordentlichen Fehlern irgendwo.
Ja.
Und zumindestens unglücklich aussehen, wie beim Ausgleichstor. Du hast es schon erwähnt. So, und das muss man dazu sagen, das ist für die Entwicklung dieses jungen Keepers, der bestimmt ein Riesenpotenzial mitbringt. Mhm. Also das möchte ich dem schon bescheinigen, nach den Beobachtungen bislang. Ist das auch nur hilfreich, wenn man so ehrlich ist.
Ja, und es ist jetzt, also er hat kein schlechtes Spiel
gemacht. Nein.
Sagen, ne? Das ist sind Kritikpunkte, aber es war jetzt, war ordentlich, alles in Ordnung. Aber es war halt es wurde hier und da, glaube ich, ein bisschen stärker geredet, als es vielleicht war, was ja aber auch nicht dramatisch ist.
Nö, ganz sicher passiert. Nicht.
Gleiches gilt vielleicht ein bisschen für Marvin Obus, der Schwung gebracht hat, als er kam, aber mit dem Schwung manchmal selbst nicht so genau wusste, wohin damit, hatte man das Gefühl. Letzte Aktion ist mir so im Kopf geblieben, wo er ein bisschen ein bisschen planlos und wahrscheinlich in der Gänze seiner Unerfahrenheit im Profifußball einfach so in die Abwehr reinrennt und gar nichts macht, sich nicht entscheiden kann, abspielen, ausspielen, draufschießen und am Ende rennt er einfach in zwei Verteidiger rein und das Ding ist vorbei.
Ein typisches Beispiel für einen jungen Feldspieler, der vom Trainer noch im Vorwege gelobt wird für seine tolle Trainingsleistung und wahrscheinlich auch zu Recht gelobt wird. Bestätigen können wir es ja nicht, weil wir ja nicht so oft beim Training sein dürfen. Aber wir nehmen das jetzt mal an und glauben das auch. Und typisches Beispiel, wenn bei dem Ansinnen, das möglichst gut zu machen, auf einmal 15 Gedanken durch den Kopf gehen, ne? Das gibt's in anderen Sportarten auch und so ist es auch bei ihm gewesen. Er kommt mit Schwung auf den Gegner zu, an dessen Strafraum und anstatt da den Kopf sich auszuschalten, zu sagen, ich marschiere jetzt auf die Grundlinie durch und ziehe das Ding nach innen, der kann mich sowieso nicht aufhalten, flexen da die Gedanken durch den Schädel irgendwo und er haut sich selbst einen Knoten in die Beine, ne, und nimmt sich Tempo raus und kann keine Entscheidungen treffen und verliert die Kugel dann. Das ist 2-3 Mal passiert. Das muss er natürlich abstellen, ne? Aber auch bei ihm ist es natürlich so, tatsächlich sein Tempo, seine Technik, die er eigentlich mitbringt, das ist schon gut irgendwo, ne?
Vielleicht war er auch einfach extra nervös, weil es für ihn als gebürtigen Kölner ja gegen Düsseldorf
ist. Ja, genau.
Das kann auch sein. Ist man extra motiviert. Nochmal extra motiviert.
Ja, das kann schon sein.
War es das falsche Spiel für den ersten längeren Einsatz.
Ach, beim nächsten Mal, bei solchen Spielern, ist es ja auch was anderes, ein Feldspieler als Torwart. Ne? Ja. Das ist der Torwart muss ja auch in jungen Jahren mental stabil sein, sonst wird das nichts. Und der Feldspieler darf gerne dann auch solche Fehler machen, die sind ja ohne Folgen auch geblieben.
Ja.
Und beim nächsten Mal Kopf ausschalten und einfach mach dein Ding. Und wenn du vorbeischießt oder die Kugel im Dribbling verlierst, macht nichts besser, als auf einmal abzubremsen und mit 17 Fragezeichen auf dem Kopf umzulaufen irgendwo. Ne?
Aber auch da ja nochmal Potenzial, muss man sagen. Also auch wenn diese Leistungen, die er im Training offensichtlich zeigt, sich dann vielleicht auch in Einsätzen verstetigen, ja durchaus nochmal eine Kieler Option. Und das muss man vielleicht in diesem Zusammenhang jetzt auch sagen, es fehlen ja noch einige. Wenn man ein bisschen weiter guckt, WM-Pause, Regeneration aus Verletzungen wieder zurück und so weiter, wer im Moment an potenziellen Stammkräften fehlt, also man denke nur mal an Marco Comenda, Alex Mühling jetzt die letzten Wochen, natürlich Benny Pichler vorne im Sturm.
Gegen Düsseldorf mal gut gebrauchen können.
Ganz,
ne?
Ganz genau.
Also nicht weil Ochi Vrid jetzt schlecht gespielt hätte, sondern einfach um nochmal eine neue Variante, eine neue Qualität dazu reinzubringen. Ja. Das ist schon hart, wenn du dann, sag ich mal, im Kieler Kader auf solche Leute verzichten musst. Auch wenn der in der Breite gut besetzt ist, zumindest so gut besetzt, dass man im Tabellenmittelfeld Stammkraft ist, dann ist das natürlich, fällt das schon hart ins Gewicht. Und das muss man dann auch wirklich sagen, das ehrt auch alle Verantwortlichen bei Holstein, dass sie diese Tatsache eigentlich nie richtig erwähnen. Das gibt's ja bei anderen Vereinen, ist das ja dann durchaus häufiger, was dann nun alles an Leuten fehlt und wie furchtbar das ist oder so. Das passiert bei Holstein nicht und das finde ich auch gut.
Zumal man sagen muss, dass ja noch mit Finn Bartels kurzfristigem Ausfall nach Infekt und ja auch Fiete Arp, der aus einem Infekt erstmal wieder Leistungshärte sozusagen aufbauen muss, ja dann auch nochmal Optionen wegfallen vorne. Also da ist wirklich neben Skripski, der ja aber auch kein Stoßstürmer ist, sondern ja so ein Raumdeuter, ne, wie man immer so schön sagt, so ein Halbstürmer, da ist neben Ochi Vrid tatsächlich im Moment keiner, der da den richtigen Neuner, die richtige Kante geben kann. Ne?
Naja, und bei den unterschiedlichen Spielformen, die Ochi Vrid und Benny Pichler beispielsweise in den Tag legen, wird es für einen Gegner wirklich extrem schwer, wenn der eine sich meinetwegen ausgepowert hat und da kommt der andere und der spielt nun ganz anders, eine ganz andere Art. Das ist schon schwer ausrechenbar. Das ist schon ärgerlich, dass in dieser Phase ausgerechnet solche Leute dann wegfallen irgendwo, ne?
Denn gerade jetzt, 3 Spiele sind es noch bis zur Winter- Wüsten-WM-Weihnachtspause. viel zu viele Ws. Ja. Und
Fußballpause.
Fußballpause, ja, könnte man sagen. Die einen sagen so, die anderen so. In diesen drei Spielen, du hast gesagt, 20 Punkte sind schon auf der Habenseite, kann man natürlich aber sich noch eine richtig gute Ausgangsposition dann für die zweite Saison in der Saison verschaffen. Theoretisch, Gegner heißen jetzt KSC, dann St. Pauli, englische Woche steht uns ins Haus und dann zum Abschluss gegen Hannover. Ja, möglich, schwer, gegen alle drei mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. St. Pauli nach sehr schwieriger Phase durch den Derby-Sieg eigentlich oben auf, dann gleich wieder gefallen sozusagen. Hannover dachte man von Anfang der Saison, sie spielen auf jeden Fall oben mit, die spielen Wörtchen mit um den Aufstieg, unter anderem mit Phil Neumann, sich verstärkt von Holstein. Und jetzt kommt erstmal als Auswärtsaufgabe der KSC, der so ein bisschen parallel zu Holstein arbeitet in dieser Saison, ne? Also auch ein bisschen im Mittelmaß steckt und so ein bisschen Wellentäler und auch aber Berge durchschreitet.
Ja, ja, drei Spiele zuletzt verloren am Stück, aber alles eben Spitzenmannschaften, ne? Wir haben Darmstadt, Düsseldorf.
Genau, und Hannover.
Und Hannover, genau. Ja. So, und vor dem letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf hieß es ja dann in den Schlagzeilen Duell der Verfolger, ne, mit Blickrichtung nach oben. Jetzt bietet sich natürlich ein wunderbares Bild an, ne? Duell der grauen Mäuse im Wildpark, ne?
So sieht's aus. Mit einem Sieg würde der KSC Holstein überholen, punktgleich mit der besseren Tordifferenz. Aktuell ist der KSC Zehnter. Ja, da sieht man es wirklich, also Duell der Mittelfeldmannschaften, der Mittelfeldteams.
Genau.
Ja, und auch der KSC leidet ein bisschen unter dem Ausfall einer Sturmspitze. Allerdings ein dauerhafter, denn Philipp Hofmann ist im Sommer zum VfL Bochum gewechselt. Und das hat den KSC doch mehr getroffen, als man selbst, glaube ich, dachte ein bisschen.
Ja, ich glaube schon, dass denen das bewusst war, was das für ein Verlust ist. Und sie haben das natürlich versucht, dann auszugleichen, diese wegbrechende Tourgefahr und auch Tourvorbereitung auf mehrere Schultern zu verteilen, was dann auch bedingt gelungen ist. Aber man muss natürlich auch da ganz klar sagen, ein Stürmer von der Qualität eines Philipp Hofmanns irgendwo zu verpflichten, ich glaube, da fehlt's dann in Karlsruhe auch am nötigen Kleingeld. Also würde mich wundern, wenn das anders wäre. Und da muss man dann ja auch sagen, na gut, so einen Verlust haben sie eigentlich ganz gut kompensiert, eben mit Fabian Schleusener beispielsweise oder auch anderen, die da in der Bresche springen. Aber für ganz nach vorne reicht's dann eben nicht, ne? In den wichtigen, also in den An- und Abführungszeichen wichtigen Spielen. Ja, ne?
Auch da gleichen sich die Aussagen so ein bisschen. Also
ja, richtig.
Zum Beispiel nach dem Spiel gegen Düsseldorf, glaube ich, war es, sagte Trainer Christian Eichner, so sinngemäß, es fehlt uns einfach ein bisschen die Reife und Düsseldorf hat ein sehr erwachsenes Auswärtsspiel gemacht, ne? Genau das gleiche, wie es jetzt in Kiel der Fall war.
Genau.
Bisschen anders von der Herangehensweise, würde ich sagen, nicht ganz so torgefährlich wie Holstein. Also Schleusener hast du angesprochen mit 5 Toren, bester Torschütze, die geschlagene Hälfte von Steven Skripski. Wanicek auch 5 und danach hat der nächste, glaube ich, 2. Also da fällt es dann doch schon ab, obwohl wir uns da im mittleren bis niedrigen einstelligen Bereich befinden. Aber auch nicht so viele Gegentore. Und ja, es ist alles ausgerichtet auf dem klassisches Holstein 1:1 vielleicht.
Ja, das könnte gut möglich sein, ne, wobei der Trainer natürlich mit noch mehr Motivation, als er vielleicht ohnehin schon mitbringt, in das Spiel einsteigen dürfte, weil er ja aus der Region kommt, für Karlsruhe gespielt hat. Simon Lorenz, Innenverteidiger, kommt auch aus der Region, also Fabi Riese hat mal für den KSC gespielt. Alles Sachen, aber das ist gut, das ist jedes Spiel ähnlich, weil irgendwo hat irgendwo jeder schon mal gespielt oder ist da aufgewachsen oder geboren oder was auch immer. Also muss man jetzt auch nicht überbewerten. Irgendwo ist es ja auch nicht das erste Mal, dass Marcel Rapp auf den KSC trifft. Das gab es ja schon. Und von daher, sag ich mal, sind das immer so nette Randnotizen, aber da muss man jetzt auch nicht mehr rausziehen als unbedingt notwendig.
Nee. Aber wir können uns, glaube ich, wirklich darauf einigen, dass es ein Duell auf Augenhöhe sein dürfte, mit sehr gleichen Voraussetzungen, sieht man auch schon an der Kieler Auswärtsbilanz in Karlsruhe seit dem Wiederaufstieg des KSC. Erstes Spiel gewonnen, zweites Spiel verloren. Das war das Spiel, wo es hätte zum Aufstieg gehen können.
Wir wollen nicht mehr darüber reden, echt.
In der vergangenen Saison unentschieden.
Ja.
Also auch da alles alles auf Null sozusagen. Wird eine interessante Nummer. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn man bis zur WM-Pause oder auch darüber hinaus in irgendeiner Form oben dabei bleiben will, ist das so ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten dann, dem man die Chance hat, sich nach oben abzusetzen und das, wo man dann auch punkten muss?
Also das sehe ich jetzt anders, weil dazu am besten natürlich ein Drei-Punkte-Erlebnis einzutüten irgendwo, würde ich jetzt mal die Blickrichtung nicht nach oben machen, sondern ich würde sagen, dann kannst du mit drei weiteren Punkten kannst du einigermaßen entspannt in diese überdimensionierte WM-Pause gehen. Also nach oben würde ich jetzt mal einfach den Blick einfach nicht mehr richten, weil das kann nur wieder zu neuerlichen Frustrationen oder Enttäuschungen oder Kopfschütteln führen. Also man muss es nochmal, das ist halt so und das muss man dann akzeptieren. Das ist Mittelmaß, das ist ja an manchen Tagen richtig, die Spielweise ist ja auch wirklich attraktiv in aller Regel für Zweitliga-Verhältnisse und manche Spiele sind richtig knackig und toll und super und daran sollte man sich erfreuen, aber ich bin ja nun der Erste, der zu Saisonbeginn, meine Einschätzung dazu, muss ich, das Geld ist weg.
Den 50-Euro-Schein vor meinem inneren Auge.
Ja, das Geld ist weg, das muss ich so hinnehmen. Ich hatte das auch etwas anders eingeschätzt, aber nun muss man das eben konstatieren, das ist so, wie es ist und fertig ist die Laube. Und wer sich damit nicht zufrieden geben möchte, der muss überlegen, ob er jemanden hat, der ein bisschen Geld noch auf den Markt schmeißt, dass man, was weiß ich, da noch neue Spieler im Winter einkauft, was aber natürlich jetzt Quatsch ist, Blödsinn ist irgendwo. Nein, das ist so fertig, ne, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Dann so ist die Fallhöhe auch nicht so hoch.
Nee, das ist natürlich richtig. Aber das ist ja auch ein bisschen langweilig.
Das hast du jetzt gesagt.
Wie gesagt, ich weiß es selbst nicht. Ist es jetzt langweilig? Ist es gut, weil man wirklich solide, ja, also grundsolide dasteht und sich auch so präsentiert? Oder ist es halt wirklich so ein bisschen ein weinendes Auge, weil man die Gelegenheit hatte, oben anzugreifen? Schwierig zu bewerten. Vielleicht kommen die jetzt nach den drei Spielen, ist man vielleicht noch ein bisschen schlauer. Mhm. Wobei man ja dann auch durch diese Pause irgendwie völlig unschlau wieder anfängt Ende Januar. Also
da bin ich mal mega gespannt bei dieser grandiosen WM-Pause. Jeder Verein macht das ja irgendwie anders. Der HSV fährt, glaube ich, für 10 Tage oder sowas in die USA oder 14 Tage. Ich weiß gar nicht mit Tim Walter, wie lange. Holsteins Ansatz ist noch ein Testspiel nach dem letzten Punktspiel gegen Hannover 96 bei Viktoria Hamburg irgendwann. Ich weiß nicht, ob das ein Fabian Boll Gedächtnis Abschiedsspiel ist oder wirklich, so. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, dann macht man und danach geht's dann in, ich weiß nicht, vierwöchigen Urlaub oder ich glaube 4 Wochen sind das dann ungefähr Urlaub. Eine Woche vor Weihnachten treffen sich dann hier wieder, kriegen natürlich alle Trainingspläne mit, ist ja klar oder sowas. Ja. Ne? Und das ist ja auch nicht mehr so eine Luschi-Veranstaltung, dass jeder sich da mit Spekulatius und Stollen die Wampe voll knallt. Also die werden da schon...
Kommt keiner Yilton 5 Tage zu spät mit 10 Kilo mehr zurück.
Mutmaßlich nicht. Also trotzdem ist das natürlich mitten in der Saison 4 Wochen Pause und dann nochmal... Ich weiß nicht, wie viele Wochen dann noch Vorbereitung sind im Trainingslager.
Noch 6 Wochen nochmal.
Ja, 6 Wochen dann nochmal Vorbereitung. Ja. Also der Wahnsinn.
Ja.
Also und da wirklich, da bin ich sehr gespannt. Jeder Verein hat sich sicherlich seine Strategie ausgetüftelt, die er für am klügsten hält. Und wer da nachher gewonnen hat, das wird man ja auf dem Feld sehen.
Das wird man sehen, so sieht's aus. Genau, also Holstein, letztes Spiel gegen Hannover am 11.11. Erstes Spiel dann im kommenden Jahr am 29. Januar, gell?
Genau. Also, gegen Greuther Fürth.
So sieht's aus.
Heimspiel, ne? Und dann geht's zum Betzenberg. So, aber das ist da wirklich, also... Also wirklich, das ist so verrückt spannend, weil das ist ja, spannend ist ja sowieso, aber diesmal so verrückt spannend, weil man wirklich nicht ansatzweise ahnen kann, was dieser Rhythmuswechsel in der Trainingsbelastung, im Wettkampfrhythmus, was das mit Spielern und dann auch mit einer Mannschaft insgesamt macht. Also ich bin da sehr, sehr gespannt und lasst mich sehr, sehr gerne überraschen. Ich tendiere ja dazu zu sagen, da wird die Tabelle nochmal ordentlich durcheinander gekegelt. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und deshalb, und da beziehe ich jetzt nicht, das beziehe ich jetzt nicht darauf, dass ich jetzt der festen Überzeugung, dass Holstein nochmal oben angreift, sondern ich denke eher, dass so Vereine wie Bielefeld oder sowas dann irgendwann doch nochmal den Turnaround schaffen. Mhm. In dieser, für die kommt ja die Pause eigentlich wie gemalt. Ja. Das muss man ja ganz klar sagen. Und
die werden wahrscheinlich schon Anfang Oktober gerne in die WM-Pause.
Ja, das vermute ich auch. Und deshalb wäre Holstein klug beraten, auch mit Blick eben speziell in die unteren Tabellenregionen, noch ein bisschen Polster sich für die WM-Pause anzufuttern, um Punktepolster, um dann auch für die Tage nach der, wenn es dann wieder losgeht, Ende Januar gewappnet zu sein.
So sieht's aus. Teil 1 der Abschluss englischen Woche, Sonnabend, 13 Uhr im Karlsruher Wildpark.
Richtig.
Der nach wie vor Baustelle Karlsruher Wildpark, aber zum Saisonbeginn der nächsten Saison soll es fertig sein.
Können sich die Kieler Verantwortlichen ja mal informieren.
Delegation hinschicken, nochmal nachgucken. Ich hab gelesen jetzt, ich glaube heute sogar oder gestern, dass jetzt der Innenausbau da in den meisten Teilen dann schon losgehen soll.
Okay.
Ja, also man ist da schon weiter als bei Holstein.
Ja, ich weiß aber gar nicht, wie lange die auch schon am Bauen sind.
Ja, ewig,
das ist ja auch schon seit ewig.
Ewigkeiten,
ne?
Mhm. Genau. So sieht's aus. Im Wildpark, ihr bekommt von uns natürlich alles Wissenswerte dazu, inklusive Live-Ticker, Abpfiff, Spielbericht natürlich, Statistik, den Nachspielzeitkommentar, vorher noch die Noten, die Einzelkritik der Störche mit der Gelegenheit, selbst Noten zu vergeben. Verfolgt es gerne bei uns, wenn ihr mögt. Ansonsten sprechen wir nächste Woche drüber, was denn da nun passiert ist in Karlsruhe, bei den Fächerstädtern, so schön.
Oha.
Ja, genau. Wir werden es sehen. KSC gegen Holstein, Sonnabend 13 Uhr, nächsten Mittwoch ab 17 Uhr wir dann wieder on air. Opa, vielen Dank.
Ich hab mal gehört, dass Karlsruhe die Stadt mit der größten Dönerbuden
ist. Habe ich auch gehört.
Ja.
Hat vor allen Dingen unser Ex-Kollege mittlerweile, Marco Nehmer, immer berichtet.
Genau, der hat das erzählt.
Von Auswärtstouren in Karlsruhe, genau. Ja, ist ja nicht verkehrt.
Na, mag
immer was zu essen am Spiel.
Sehr gut, echt.
Ja, genau. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Und ihr da draußen, bleibt gesund. Schönes Fußballwochenende. Bis später.
Ciao, ciao.
Ciao.